Ihr werdet schon öfter beobachtet haben, dass die Sonne zumeist auf ihrem Äquator manchmal einen oder mehrere, teils größere, teils kleinere Flecken zeigt, um welche sich dem bewaffneten Auge eine wallartige Verbrämung zeigt, hinter welcher sich dann nach allen Seiten Lichtwellen, von manchen Astronomen Fackeln genannt, ausbreiten. Unter vielen Weltgelehrten ist gar oft schon die Frage aufgeworfen worden, was diese Flecken doch sein möchten. Diese Frage hat auch schon ebenso viele hypothetische Antworten bekommen, aber noch nie eine vollends bestimmte darunter. Ihr aber sollt diesmal eine ganz bestimmte Antwort bekommen. Wie werden wir es aber anstellen, dass ihr eben über diese Erscheinung eine bestimmte Antwort bekommt? Ihr saget freilich in euch, auf die leichteste Weise, denn ich darf es euch ja nur sagen, wie es ist, und ihr werdet mir vollends glauben. Solches ist wohl wahr, aber was ich hier sage, möchte einmal doch auch unter die Augen der Weltgelehrtheit gelangen. Werden es diese auch also unbedingt glauben, was ich euch da sagen möchte, in dieser Hinsicht? Oh nein, diese Art hat keinen Glauben. Sie glaubt nicht einmal so ganz unbedingt oder vom Herzen weg, dass ich es bin oder dass es überhaupt einen Gott gebe, wie ihn die Offenbarung zeigt, sondern höchstens also, wie ihn ihre hochweise Vernunft erfindet. Daher also auch, wie gesagt, sie einer bloßen Erzählung nicht glauben würden, sondern würden alles als das Produkt einer dichterischen Phantasterei erklären. Darum auch müssen wir uns auf ganz andere Füße stellen und solchen Füchsen ein ganz kurioses Schlageisen aufrichten, welches nicht nur allenfalls einen Fuß eines solchen Fuchses klemmen möchte, sondern welches solch ein gescheites Wesen sogleich am ganzen Leibe packt. Wie aber werden wir solches anfangen? Nur eine kleine Geduld. Es soll sogleich da sein. Wenn ihr eine Kugel gerade durch den Mittelpunkt durchbohren und diese Kugel sodann auf eine Spindel stecken würdet und möchtet sie dann ins Wasser tauchen und sie im Wasser in eine Rotation setzen, nämlich um diese Spindel herum, und möchtet sie alsdann also rotierend aus dem Wasser heben. Was meinet ihr wohl? Auf welchem Teil der Oberfläche diese Kugel die meisten Wassertropfen von sich schleudern wird? Ihr werdet mir antworten und sagen, auf demjenigen Teil der Oberfläche, der von der Spindel am weitesten absteht und daher auch durch die Rotation um die Spindel die meiste Wurfkraft entwickelt. Wieder nehmet ihr eine Glaskugel, welche auf beiden Seiten eine Öffnung hat, so dass man durch die ganze Glaskugel ebenfalls eine Spindel stecken kann, bringt sie in eine horizontale Lage, gebt ein wenig Wasser in die Kugel und dreht sie sodann. Wo wird sich bei der Umdrehung das Wasser wohl hinbegeben? Sicher wieder dahin, wo es von der Spindel am weitesten entfernt ist. Wir haben an diesen zwei Beispielen genug, um unsere Sache so anschaulich als möglich zu machen. Die Sonne ist ebenfalls eine Kugel, wie ihr wisst, und zwar eine Kugel, die dabei 2 × 100.000 Meilen im Durchmesser hat. Diese Kugel dreht sich ungefähr binnen 29 Tagen um ihre Achse. Bedenket, wie schnell da am Äquator der Sonne die Bewegung sein muss, wenn da ein Punkt in dem vorbenannten Zeitraum von 29 Tagen eine Reise von über 600.000 deutschen Meilen machen muss, welches ungefähr die siebenfache Entfernung des Mondes von der Erde ausmacht und für welche Strecke ein Schnellreiter, so er Tag und Nacht fortreiten möchte, über 70 Jahre vonnöten hätte. Vergleichet jetzt die Schnelligkeit der Bewegung eines Punktes am Äquator der Sonne und ihr werdet euch groß verwundern, wenn ihr daraus ersehen werdet, wie viele deutsche Meilen er in einer Minute zurücklegt. Wenn ihr aber nun die große Schnelligkeit solcher Bewegung seht, so müsst ihr ja auch notwendigerweise die große Wurfkraft, welche da eben am Äquator der Sonne stattfinden muss, überklar erschauen. Wenn ihr aber diese erschaut, so mache ich euch aufmerksam auf die zweite Glaskugel, wie sich in derselben das Wasser bei deren Umschwung gegen den Äquator hinzu drängte. Was wird also auch vom Innern der Sonne aus gegen den Äquator derselben vor sich gehen müssen? Werden sich da nicht auch alle etwas flüchtigeren Teile unter den Äquator drängen und allda zufolge der großen Wurfkraft das Bestreben haben, die oberste Kruste der Sonne durchzubrechen und sich dann mit der unglaublichsten Wurfheftigkeit und Schnelligkeit ins Unendliche hinaus von der Sonne zu entfernen? Ihr habt aber erst in der vorigen Mitteilung vernommen, was die Materie ist, welche Art und Gattung sie auch immer sein möchte, und was da die Folge ist, wenn sie irgend zu sehr gedrängt, gestoßen oder geschlagen wird. Wird die Materie bei solch ungeheurem Andrang gegen den Äquator nicht auch auf einem oder dem anderen Punkte ebenso unmäßig gedrängt und genötigt, wie unmäßig stark und schnell die Bewegung und somit auch die Wurfkraft der Sonne am Äquator ist? Seht, jetzt ist das Schlageisen schon aufgerichtet. Es bedarf nichts weiteres als eines Fuchses. Und ihr könnt versichert sein, er wird dieser Falle nicht entrinnen. Ihr habt gleich anfangs vernommen, dass das Erdreich des Sonnenplaneten nicht allzu hart und spröde ist, wie das zum Beispiel eurer Erde, sondern es ist allenthalben wie elastisch, und das vorzugsweise gegen den Äquator zu. Setzen wir aber den Fall, es wäre daselbst das Erdreich also spröde und somit auch leicht zerbrechbar, was würde da wohl der Fall sein, zufolge der außerordentlich großen Wurfkraft, besonders am Äquator der Sonne? Nichts anderes, als dass dadurch ein Berg und ein Landstück um das andere mit der größten Heftigkeit von der Oberfläche der Sonne in den unendlichen Raum hinausgeschleudert werden würden. Da aber das Sonnenerdreich also zähe ist, so ist solches wohl nicht möglich. Und wäre die Bewegung noch einmal so schnell, als sie ist. Was kann aber dessen ungeachtet dennoch der Fall sein, wenn sich zufolge der großen Wurfkraft durch den Drang von innen aus auf die schon vorbesagte Art hier und da gewaltige Andrängungen und so nach auch gewisser Art Verhärtungen unter der Oberfläche der Sonne in der Gegend des Äquators gebildet haben, welche da gewisser Art als eine Krankheit der Sonne anzusehen sind? Denn wohlgemerkt, auch Weltkörper können physisch krank sein. Dadurch kann nichts anderes geschehen, als dass solche verhärtete Knollen endlich auf einem oder dem anderen Punkte, das, wenn schon zähe, Erdreich der Sonne durch ihren großen Drang nach außen und die durch eben solchen Drang bewirkte Entzündung zerreißen und sich hernach mit der größten Heftigkeit von der Oberfläche der Sonne entweder nahe endlos weit oder wenigstens so weit entfernen, als die euch bekannten Planeten von der Sonne entfernt sind. Seht, das ist nun die Ursache der darauf folgenden schwarzen Flecken der Sonne. Denn bei dem gewaltigen Durchbruch wird nicht nur die Kruste des Sonnenplaneten, sondern auch die Lichthülle also auseinandergerissen, dass sie auf einem solchen Punkte dann fürs Erste nicht fähig ist, das aufgenommene Licht von Seiten der anderen Sonnen wieder zurückzuwerfen und ebenso wenig auch das sonneneigene Licht ausströmen zu lassen, welches sich fortwährend auf dem elastischen Erdboden der Sonne entwickelt, wenn derselbe nicht auf die euch jetzt bekannte Weise zerrissen und daher für die Entwicklung des eigenen Lichtes untauglich gemacht wird. Wir haben auch vorhin erwähnt, dass diese schwarzen Sonnenflecke dem bewaffneten Auge mit einem etwas weniger dunklen Walle verbrämt erscheinen. Was ist denn dieser Wall? Dieser Wall ist nichts anderes als der jeweilige Aufwurf des elastischen Sonnenerdreichs, welches durch den Ausbruch einer solchen Verhärtung auseinandergerissen und dann auf allen Seiten gleich einer trichterförmigen Mauer, welche oben enger ist als unten, aufgeworfen wurde. Wollt ihr für die Entstehung eines solchen Walles um den schwarzen Fleck noch ein deutlicheres Beispiel haben, so machet aus zäher Erde, wenn sie noch die rechte Weichheit hat, eine Halbkugel, die inwendig hohl ist, stoßet dann von innen nach außen mit einem stumpfen Stiel ein Loch, so werdet ihr auf der äußeren Seite alsbald den durch diesen Durchstoß aufgeworfenen Wall erblicken. Nur wird der Wall mehr zerrissen sein, weil ein solcher Lehm dennoch in seinen Teilen weniger gleichartige Kohäsion besitzt als das Erdreich der Sonne. Dass dieser Wall aber gegen den eigentlich schwarzen Mittelpunkt dennoch matt erleuchtet erscheint, hat folgenden Grund. Weil die also zerrissenen Teile, wenn auch über ihnen keine atmosphärische Glanzluft sich befindet, aber dennoch durch ihre heftigen Schwingungen ein hinreichendes eigenes Licht entwickeln, welches da gleichkommt, dem ursprünglich eigentümlichen Lichte der Sonne. Dadurch könnt ihr auch sehen, wie stark die Sonne mit ihrem eigenen Lichte leuchten würde, ohne Beihilfe des allgemeinen Lichtes. Ferner haben wir noch vernommen, dass sich über solche Welle hinaus gewisse Sonnenlichtwellen oder Fackeln bilden. Diese entstehen durch einen solchen Zusammenbruch bewirkte Wogen der atmosphärischen Glanzluft der Sonne, denn eine Woge spiegelt sich dadurch in ihrer nachbarlichen Woge, wodurch dann der Glanz verstärkt wird, während die Wogenfurchen notwendig matter leuchtend erscheinen müssen. Seht nun, bisher hätten wir alles nicht nur klar, sondern sogar handgreiflich dargestellt. Aber ich sehe schon im Voraus einige gelehrte Füchse, die da einen vollen Backen Luft nehmen und dann mit furchtbar weiser Miene fragen und sagen: Nun, die Sache lässt sich hören. Und die Hypothese hat viel für sich. Aber der Autor scheint bis jetzt noch vergessen zu haben, dass solche Sonnenflecke wieder vergehen und zudem behufe auch ihre Gestalt nach und nach sehr verändern. Wie wird nun der Autor sich da mit seinem aufgeworfenen Wall aus der Schlinge ziehen? Auch hat man mehrerseits auf eben diesem Wall durch starke Augenwaffen die unglaublich schnellsten Bewegungen beobachtet. Dieser Fall möchte etwa wohl sehr bedeutend den mauerartigen Wallaufwurf unseres Autors beeinträchtigen oder ihn am Ende ganz zunichte machen. Oh nein, meine lieben Füchse, das ist eben ein Hauptwasser auf unsere Mühle. Denn belieben dieselbe nur ein wenig zu bedenken, dass wir schon gleich anfangs und bis jetzt her, und zwar aus dem besten und wohlerwiesenen Grunde, von einem elastischen Erdreiche der Sonne gesprochen haben, welches nach dem Durchbruch sicher nicht fortwährend mauerfest gleich dem Krater eines Feuerspeiers auf der Erde bestehen bleiben wird, sondern sich nach und nach zufolge eben der elastischen Eigenschaft wieder zusammenzieht und die durch solchen Durchbruch bewirkte Wunde wieder also verheilt, wie da die Wunde, welche zum Beispiel auf eurem Leibe durch einen Abszess entstanden ist, sich nach der Vereiterung desselben wieder verringert und endlich sich so ganz und gar ausheilt, dass nach einiger Zeit nicht eine Spur mehr zu entdecken ist, aus welchem Teile des Leibes ein solches Blutgeschwür eiternd durchgebrochen ist. Wenn aber dieser Wall somit kein mauerfester, sondern ein elastischer ist, so werden sich etwa wohl die schnellen und weit gedehnten Bewegungen und Veränderungen eines solchen Walles aus eben demselben Grunde wie dessen allmähliches Verschwinden gar überaus leicht erklären lassen. Nun gibt es keinen Einwurf mehr. Seht es, lauert noch ein Fuchs im Hintergrunde. Dieser hat mit seinen mathematischen Instrumenten mehrere solcher Flecke gemessen und hat manche so groß gefunden, dass in ihrem schwarzen Raum gar leicht 30 Erden nebeneinander Platz hätten. Was will er denn damit sagen? Er will damit nichts anderes sagen, als, wenn ein solcher Fleck auf die vorbeschriebene Art entsteht, so müsste man fürs Erste, wenn ein solcher Fleck sich an dem von der Erde aus sichtbaren Rande der Sonne befindet, den also aufgeworfenen Wall mehr erhaben erblicken, als es gewöhnlich der Fall ist, wo man eben von einer solchen Erhöhung gar nichts merkt. Fürs Zweite aber lässt sich noch diese sehr bedeutende Frage aufwerfen, wenn die Sonne bei solchen Gelegenheiten eben solche inwendige Massen von sich schleudert, wohin kommen diese und beeinträchtigen solche gewaltigen Verluste die Raumgröße der Sonne nicht? Denn man kann ja doch auf den größten Sonnenflecken annehmen, dass im kubischen Verhältnis eine solche hinausgeschleuderte Masse wenigstens in runder Zahl genommen 1000 Erdkörper groß ist. Nehmen wir nun an, die ganze Sonne hat in kubischer Hinsicht den millionenfachen Inhalt der Erde, so müssen 1000 solche große, aufeinanderfolgende Flecke ja notwendig die Sonne bei Butz und Stängel aufzehren. Seht, dieser Fuchs hat scharfe Zähne und noch schärfere mathematische Augen. Allein auch dieser soll in der Falle stecken bleiben. Denn so gut rechnen, als da solche Füchse es können, kann ich wohl auch. Wo nicht ums Kennen besser. Ich will zwar auf die sehr kritische Frage dieses scharfzähnigen und scharfäugigen Fuchses nicht sogleich eine erklärende Antwort geben, sondern will ihm bei dieser Gelegenheit nur einige kleine Fragen zur Beantwortung vorlegen. Und beantwortet er mir diese, so soll ihm auch die Antwort auf seine Frage werden. Wie oftmal ist zum Beispiel das Volumen alles dessen, was eine Eiche im Verlauf eines Jahres abwirft, in dem Eichbaum selbst enthalten, und das noch dazu im Verlaufe von ungefähr 200 Jahren? Wenn er aber den Eichbaum jährlich misst, so wird er sicher finden, dass der Baum dadurch nicht kleiner und magerer, sondern stets dicker, größer und höher geworden ist. Wie ist solches möglich? Die Antwort lautet: durch den beständigen Ersatz aus all den Nahrungsquellen für einen Baum. So sage ich denn, stoße mit derselben Nase in die Sonne. Und du wirst auch dort finden, dass sich das Verlorene gar wohl ersetzen lässt. Also hätten wir auch diesen Einwurf im Hintergrunde. Was da aber noch die geringen Erhöhungen bei großen Sonnenflecken bezüglich des aufgeworfenen Wallrandes betrifft, so soll der Einwerfler einmal mit freiem Auge versuchen, auf 10 Meilen Ferne einen Grashalm zu erblicken, welches doch bei weitem nicht so viel sagen will, als wenn er mit seinem bewaffneten Auge in einer Entfernung von nahe 23 Millionen Meilen einen Aufwurf entdecken möchte, der im allergroßartigst strengsten Sinne über die Lichthülle der Sonne hinaus kaum den 10.000. Teil des Durchmessers der Sonne erreicht. Solches möge der Einwerfler wohl beachten. So wird es auch ihm klar werden, dass die Sache sich gar gut also verhalten kann, wie da erklärt worden ist. Wenn er auch mit seinen geschliffenen Gläsern über den Rand der Sonne hinaus eben keine babylonischen Türme erblickt. Zudem aber werden auch diejenigen Teile des Walles, welche bei einem solchen Durchbruch etwa über die Sonnenlichthülle zu ragen kommen, von der innersten Intensität der Strahlen eben dieser Lichthülle in mehr als Blitzesschnelle zersetzt und gewisser Art zusammengeschmolzen, aus welchem Grunde dann schon ganz vorzüglich nie eine solche vom Einwerfler vermisste Randhervorragung zu erblicken ist. Somit wären wir mit den Flecken auch vollkommen fertig. Nächstens wollen wir mit den Bewohnern der Sonne eine Stelle, wo ein solcher Durchbruch geschieht, selbst mit ansehen. Und so lassen wir es für heute gut sein.